Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute erzähle ich euch von meinem Wochenende in den New Yorker Wäldern in Woodstock und was wir da alles so Lustiges erlebt haben. Dann wurde es tatsächlich ein bisschen politisch, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie bin ich dann von einem zum anderen gekommen und ich habe ein paar interessante Sachen herausgefunden. Am Ende habe ich noch kleine News, die ich mit euch teilen möchte. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo. Schön, dass du eingeschalten hast. Jetzt haben wir schon wieder fast Halloween. Ich weiß gar nicht, wo das Jahr hingegangen ist. Schwupps. Was rum? In ein paar Wochen ist Weihnachten. Also das kapiere ich irgendwie auch immer noch nicht. Hier in New York ist noch so schöner Spätsommer. Es ist so warm. Es ist richtig gut, über 20 Grad tagsüber. Nachts wird es jetzt ein bisschen frischer, aber also so kann man den Oktober gut aushalten, würde ich sagen. Ich wollte mich bei euch bedanken für die ganz lieben und vielen Geburtstagsgrüße, die ihr mir geschickt habt. Hat mich total gefreut. Und danke für all die Cafés, die gespendet wurden für den Podcast. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich hole mir wirklich gerne ab und zu einfach mal, wenn ich viel von zu Hause arbeite, dann gehe ich einfach mal kurz spazieren, hole mir ein leckeres Käffchen und dann denke ich immer an euch und freue mich da wirklich total. Wer auch mal Lust hat, mir einen Kaffee zu spendieren für den Podcast, in den Shownotes ist der PayPal-Link, da könnt ihr einfach draufklicken und dann für 4,50 Euro kann ich mir hier in Brooklyn meinen Lieblings-Cappuccino kaufen. Also vielen Dank. Und auch an alle, die so richtig krass großzügig waren, tausend Dank. Ich muss dann immer echt, ich bin dann immer geschockt, weil, ja, also ihr wisst, wer ihr seid. Vielen lieben Dank und der Weihnachtsmarkt kommt bald. Und die eine Person, die da so wahnsinnig großzügig war für die Baileys Hot Chocolate, der Tag wird kommen. Und ich werde es genießen. Vielen, vielen Dank. Ja, genau, also der Geburtstag war total schön. Wir hatten irgendwie lange überlegt, ob wir irgendwie, also ich besser gesagt, ob ich feiern will oder nicht. Aber ich war dann irgendwie so hin und her gerissen. Und dann haben wir uns eben doch entschieden, ein bisschen aus der Stadt rauszufahren. Viele von euch haben mich gefragt, ob wir denn jetzt noch den Wagen meines Schwiegervaters haben. Nein, den haben wir nicht mehr. Ich sag's jetzt nochmal ganz offiziell. Das war ja so eine alte Chaise. Nee, Leute, nee. Der Mike hat gesagt, ich fahre dieses Ding nicht mehr. Ich so, ja, ich fahre sowieso nicht. Also es ist halt total durchgesessen und hat ja über 300.000 Meilen drauf gehabt. Also ja, nee. Wir haben den halt mal immer so lokal zum Einkaufen benutzt, aber für längere Fahrten, für was wir ja eigentlich ein Auto eventuell wollen würden, haben wir es halt einfach nicht benutzt, weil wir Angst hatten, dass das Ding stehen bleibt. Deswegen haben wir es ihm jetzt zurückgegeben und er verkauft es jetzt. Deswegen mussten wir uns einen Wagen mieten für unsere Reise in die Catskills. Und dann haben wir früh ganz süß so meinen Geburtstag gefeiert. Und der Mike hat mir ganz leckeren Lady M Kuchen gebracht. War ganz süß. Und dann haben wir da ein Stück Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und dann hat er das Auto abgeholt. Und dann kam er und hat gesagt, ja, das Auto ist so ein bisschen anders. Und ich so, okay. Und dann kam ich da halt runter und da stand da halt dieser fette Jeep Wrangler. Das sind diese Jeeps, die man ganz oft an Strandorten sieht, wo du also wie Lego einfach alles abbauen kannst. Du kannst komplett das Dach wegnehmen, die Türen wegnehmen. Also du kannst alles abbauen. Und es sieht innen drin wirklich so ein bisschen wie Styropor aus. Aber es ist natürlich kein Styropor, das Dach. Aber es ist so ein bisschen manuell alles. Also es ist auch nicht so viel Elektrik. Alle so ne? Alles, was so mit Radio und Verstellen und so, wie heißt denn, so Knöpfe und so, die sind alle sehr mechanisch, sehr gummimäßig, weil halt wahrscheinlich eben viel die Natur da reinkommt. Wasser, Sand, alles Mögliche. Ja, also es war ein bisschen ein Abenteuer. Aber es war irgendwie lustig, mit dem Auto zu fahren. Und ja, aber das Ding schluckt halt Benzin wie, also Wahnsinn. Der Mike hat es genannt, ein Gas Guzzler. also ein Benzinschlucker. Der hat ganz schön geschluckt, das Ding. Und dann waren wir da oben mal, hat er gemeint, oh wow, oh, wir müssen schon wieder tanken und so. Und dann sind wir tanken gegangen und kam er wieder ins Auto und habe ich gesagt, und wie viel hast du jetzt rein in den Tank? Und ich dachte halt, der sagt jetzt so $90, ne? Man ist ja so auf Deutschland geeicht. Dann sagt er $39. Ich so, was? So wenig? Ich so, ja, we're in America. Also deswegen haben wir halt alle auch so riesen Schlitten. Ja, oder auch so Pickup-Trucks oder so riesige SUVs, weil kein Problem, das Benzin ist hier halt so billig, das ist ja teilweise ein Drittel von dem, was man in Deutschland zahlt. Naja, also Gott sei Dank war das dann nicht teuer. Und dann sind wir da also 2,5 Stunden, 2-3 Viertel eigentlich, da hochgefahren. Es geht eigentlich schneller, aber wir müssen natürlich von Brooklyn aus einmal durch Manhattan und dann nach oben in den Norden. Also es ist natürlich, also Nordost so hoch, das dauert natürlich ein bisschen. Und dann sind wir da also da hochgeguckt. Also der Verkehr ist hier schon auch krass, muss ich sagen. Also, ich meine, in L.A. ist es ja noch schlimmer. Aber da waren wir schon teilweise, dachten wir, krass, jetzt haben wir irgendwie fast eine Stunde gebraucht, um aus der Stadt rauszukommen. Ja. Und dann sind wir da also entlang gefahren. Und es ist auch deswegen so lange alles, weil du darfst hier ja auch nicht schnell fahren. Also ich saß da manchmal im Auto und dachte mir so, mal ist das ein Getucker hier. Da bist du hier auf dem Highway und dann fahren alle dahin so brumm, 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 brumm. Also das ist schon ein bisschen langweilig. Aber die haben halt hier auch nicht diese Regeln, die wir haben. Und die halten sich vor allem auch nicht an die Regeln, die wir haben in Deutschland. Ja? Hier mit irgendwie nur links überholen und so, ne? Also das ginge hier auch gar nicht. Hier mit 160 über den Highway düsen, das wird hier gar nicht gehen. Und die fahren auch so unkontrolliert. Ja, die fahren so links, rechts. Also dieses Rechtsfahrgebot gibt es hier halt nicht so. Also beziehungsweise wird es nicht eingehalten. Das ist so verwirrend. Ich finde das so seltsam. Und dann fährst du da halt so, ne, 80, 100 Meilen pro Stunde. Das ist ja nix. Das ist ja Getucker. Also, stell dir mal vor, du fährst dann die ganze Zeit 2 Stunden lang nur 110 Stundenkilometer. Das ist ja, ja. Aber deswegen dauert es auch alles so lange, von A nach B zu kommen. Ja, naja, also es hat alles ein bisschen gedauert. Aber wir sind dann als erstes nach Woodstock. Und das fand ich dann schon irgendwie cool, weil das hat ja schon so eine Historie und so ein Flair, dachte ich mir. Und so war es auch, muss ich sagen. Es ist ein sehr kleines Örtchen, also total süß und total überschaubar. Es ist so eine Hauptstraße, wo so alles stattfindet. Es war super viel los, das Wetter war tippitoppi. Und, aber es hat definitiv immer noch diesen Künstler-Flair, diesen alternativen Flair. Es gab auch so ein paar Leute, so ältere, die dann rumgelaufen sind. Und habe ich mir gedacht, original von Woodstock. Also der war garantiert bei Woodstock und er ist immer noch mental da. Also ja, es gibt dann tolle Cafés und so Gärten so mit Cafés, wo man so draußen sitzen kann, wo Musik gespielt wird. Und da war so ein Feuerchen an und so. Also es war richtig schön. Aber definitiv sehr alternativ. Es gibt auch so Lädchen, wo so spirituelle Sachen gekauft werden können. So Tinkturen und Kräuter und Edelsteine und sowas. Da bin ich natürlich gleich rein, ist ja klar. Ne? Ist ja so ein bisschen mein Ding. Habe ich mich gleich umgeguckt, was es alles so gibt. Und ja, das fand ich total toll. Ja, es war wirklich ein richtig süßer, schöner Ort, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, was eigentlich jetzt so bei Woodstock so los war genau, weil ich wusste es dann auch gar nicht mehr so genau. Ne? Und ich habe ein paar Fakten für euch über Woodstock. Also das Lustige ist, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, das Festival war gar nicht direkt in Woodstock, sondern das war in Bethel, New York. Und das ist 96 Kilometer südwestlich von Woodstock. Da war ich so ein bisschen so, naja, wieso heißt denn dann Woodstock? Also die wollten das wohl in Woodstock direkt machen, aber die Bewohner fanden das alle nicht so toll. Deswegen haben sie es dann rausgelagert auf so ein Farmgebiet. Und ja, das war 1969, das Festival. Und die haben gedacht, es kommen so um die 50.000 Leute. Und es waren 400.000 Leute da. Überlegt euch das mal, wie die da überhaupt alle hingekommen sind. Also halt mit Zug auch wahrscheinlich oder Autos dann. Aber so eine Mini, also Community da, ja. Und dann kommen da eine 500.000 Leute fast. Weil man weiß es nicht ganz genau, zwischen 400 und 450.000 Leute. Also es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also es ist wirklich, glaube ich, eines der größten Musikfestivals immer noch. Und die waren dann damals alle so überfordert, dass sogar die National Guard dann irgendwie eingeschreitet ist und hat halt irgendwie versucht, den Verkehr zu regeln und die Leute zu regeln. Und dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Zu regnen. Und dann war es auch noch matschig. Also, ja. Also es war wohl nicht so natürlich perfekt dann am Ende, wie man es so sich gedacht hätte, weil eben so viele Leute auch kamen. Aber da siehst du mal, was damals möglich war, auch ohne Social Media. Das ging halt alles über Oldschool, ja, also hier Flyer, Poster, dann Radio, ja, also DJs und Radioleute haben halt das natürlich erzählt, dass es da ein Festival gibt. Und dann gab es auch noch Werbung in Zeitschriften und in Zeitungen. Und das hat damals genauso funktioniert und die Leute sind dahin gepilgert und fanden es einfach super. Und haben irgendwie so diesen Spirit und diese Gegenbewegung eben einfach gefeiert. Also das finde ich irgendwie schon faszinierend, muss ich sagen. Ja, schon richtig cool. Und ich habe mal geguckt, wer ist da damals eigentlich aufgetreten. Und zwar ist damals aufgetreten, also die ich halt kenne, ne? Manche kenne ich auch nicht. Aber wir kennen natürlich alle, es waren 3 Tage übrigens. Freitag, den August, am 15. August ging es los, 1969. Da waren 3 Bands, die kenne ich leider nicht. Richie Havens, Arlo Guthrie und Joan Baez. Die habe ich wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, aber ich kenne die auch nicht. Und diese Joan war anscheinend sogar auch schwanger, als sie da aufgetreten ist. Also das finde ich ja wieder mal geil. So mag ich das. Dann am Samstag war Santana, da ging es dann eher in die Richtung Rock. Grateful Dead, kennt man vielleicht auch noch. Janis Joplin, boah, die hätte ich auch mal gern live gesehen, du. Na? Ja, die anderen kenne ich nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Oder kennt ihr Sly and the Family Stone? Und das Lustigste war, dass am dritten Tag, der Montag, also es war so, Freitag, Samstag, Sonntag und am Sonntag war es so viel Delay, also wie sagt man denn, Verzögerung, dass, wer ist am Sonntag aufgetreten, da ging es dann um Rock, Blues and Psychedelic Sounds, ja, am Sonntag, The Who, Jefferson Airplane, die kenne ich jetzt nicht, Joe Cocker, boah Leute, also Joe Cocker, boah, das war schon eine Ikone. Diese rauchige Stimme und so, da würde ich mich ja gern mal hintransportieren, du. Also, den fand ich ja schon als Teenager total cool. Unchain My Heart und so, also ist ein geiler Song. The Band, auch ein geiler Name übrigens für eine Band. Und dann Blood, Sweat and Tears. Die sagen mir jetzt auch was, aber naja, auf jeden Fall, das Witzige ist, der Closing Act, also der letzte Act des Festivals, war natürlich Jimi Hendrix. Aber das Lustige ist, dass das alles so eine Verzögerung hatte, dass der erst am Montagmorgen um 8 Uhr in der Früh auf der Bühne war. Und dann waren irgendwie gar nicht mehr viele Leute da, weil alle mussten halt irgendwie nach Hause und alle sind so langsam losgepilgert. Und am Ende waren halt echt nicht mehr viele Leute da, um den Main großen Abschlussact zu sehen. Das finde ich jetzt auch lustig, oder? Ja, also dann hatte man da, wenn man Glück hatte und geblieben ist, hatte man ein halbes kleines Privatkonzert mit Jimi Hendrix. Das ist schon richtig cool, du. Ja. Ja, also da wäre ich schon mal dabei gewesen. Hätte ich jetzt nichts dagegen, muss ich sagen. Also, genau. Also dieser Ort lebt einfach immer noch von diesem Spirit in Woodstock. Und es findet eben auch ganz viele Musik- und Theaterfestivals und so weiter statt. Und es gibt auch weiterhin einige bekannte Leute, die dort wohnen. Zum Beispiel Uma Thurman angeblich. Ethan Hawke wohnt da. Und viele bekannte Leute kommen halt dorthin, um irgendwie kreativ zu sein und so. Ja. Also richtig cool. Woodstock. Naja, und dann sind wir da also rumgefahren von Örtchen zu Örtchen. Das sind alles ganz kleine Städtchen und Örtchen. Und sind alle ganz verschieden. Danach sind wir nach Hudson, New York. Das war wieder ganz anders. Da sind ja eher so richtig, also da gibt es auch ganz viele süße alte Häuser. Aber das sieht für mich immer aus wie so eine Filmkulisse. Wie wenn man jetzt in Hollywood in so einer Straße entlangläuft und es sind nur Papphäuser vorne dran. Weil die sahen alle sehr hübsch aus und sehr schön. Aber irgendwie war das auch so ein bisschen spooky, fand ich. Das war mir so ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, zu steril oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es waren ganz viele Antiquitätsläden. Ich dachte mir so, wer kauft denn diese ganzen Antiquitäten? Die sind doch alle auch sauteuer. Also und man muss da ja schon auch ein Faible dafür haben. Aber es gibt dort halt auch sehr viele Farmhäuser. Also so, ne? Die Leute kaufen sich halt da Häuser in den Wäldern und auf dem Land und so und tun das dann natürlich auch dementsprechend einrichten. Und in der Pandemie haben eben ganz viele Leute, also manche sind ja dann so Richtung Strand irgendwie gezogen oder aus der Stadt raus. Und viele sind damals in die Catskills, haben sich dort ein Häuschen gekauft, um der Stadt zu entfliehen und haben diese Häuschen halt behalten. Und die haben jetzt einen richtigen Boom da oben erlebt. Und ich finde, in Hudson, New York, sieht man das. Das war wie wenn Brooklyn in Hudson wäre. Alle Leute sehr cool, sehr schick. Ich weiß auch nicht, ich fand das wie so in so einem so American Housewives-Ding irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie seltsam. Aber ja, es war mir ein bisschen zu gestellt. So. Es hatte so ein bisschen den Flair für mich verloren irgendwie. Naja, genau. Ja, und dann sind wir Richtung unserem Hotel. Das war in Hunter. Das ist auch sehr lustig übrigens. Also in Hunter, da ist ein Skigebiet. Ich musste dann echt lachen. Ich habe gesagt, das ist das Skigebiet. Ja, das ist ja aber süß. Das ist ja sehr schnuckelig. Das ist ja so wie das Fichtelgebirge vielleicht. Also das war schon sehr mini. Ja, also wenn man so bei uns das kennt, also das war schon ein bisschen lustig. Also da waren halt so, weiß ich nicht, so ein paar Dinge halt, wie sagt man denn, Abfahrten, aber halt alles eigentlich sehr easy, sehr leicht, ein kleiner Berg. Aber ich glaube, es ist halt gut für die Umgebung, um zum Beispiel Skifahren zu lernen. Also der Mike ist ja am Skifahren lernen. Für den wird es, glaube ich, total gut, wenn man ab und zu mal ein Wochenende da hochfährt und dass er da einfach übt. Das wäre natürlich super. Also ich würde mich da wahrscheinlich halt langweilen jetzt, aber ja, naja, besser wie nix. Übrigens, das nächste größere Skigebiet ist halt von hier aus Vermont. Und da höre ich aber halt immer, dass es halt so krass kalt ist im Winter, dass es halt eigentlich keinen Spaß macht. Ja, also mal gucken. Irgendwann probieren wir es halt vielleicht mal aus, aber mal schauen. Also da muss man schon gut vorbereitet sein. Ja gut, also dann sind wir da in unser Hotel und es war also ein sehr schönes Hotel, so ein bisschen auf die Wellness-Art. Vielleicht habt ihr ein paar Videos gesehen auf Instagram. Es war wirklich sehr schön, aber ich bin halt jedes Mal so geschockt über die Preise. Also, weißt du, bei uns, also wir gehen ja immer in der Nähe von Regensburg in so ein ganz tolles Wellness-Hotel und da kriegst du halt dann so für 230 € oder was pro Nacht, ist halt alles dabei. Es ist Saunas, Dampfbad, Pools, Innen-, Außen-, Whirlpool, heißer Pool, mittelheißer Pool, Salzpool. Und dann kriegst du halt Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Abend irgendwie 4-5 Gänge und so. Also es ist halt wirklich alles tutti completti dann dabei. Ja? Und da ist halt dann, die haben halt so ein Außenpool, der ist natürlich jetzt kalt, und dann steht da ein Saunafass. Dann dachte ich mir, und das ist eine Wellness? Wie wollen denn diese ganzen Hunderte von Leute alle ein Saunafass benutzen? Das fand ich sehr schön. Da war ich ja sehr deutsch jetzt, also ja. Aber Preise waren natürlich krass, auch wegen der Zeit, Herbst, ne, die Blätter, hier, das nennt man ja Foliage. Das bedeutet also, wenn die Blätter gelb werden und es sieht natürlich dann total schön aus und dann machen viele halt so Ausflüge. Naja, also wir mussten dann auch die erste Nacht ein sehr teures Hotelzimmer nehmen, weil nichts mehr übrig war. Das war dann das mit dem Kamin da. Das war auch sehr schön, muss ich sagen. Aber mein deutsches Geld, Hirn, hatte da schon Probleme. Da dachte ich mir, nee, das ist viel zu teuer. Aber gut, mei, manchmal muss man es halt machen. Und dann hatten wir die zweite Nacht ein normaleres Zimmer. Ja, also es war sehr schön. Und dann haben wir auch noch ein Hotel angeguckt. Das ist so ein richtiges Wellness-Hotel, wie wir es vielleicht auch eben kennen. Das kostet, glaube ich, so 1.000 Euro Dollar die Nacht. Das war sehr schön, sehr süß, sehr klein, echt cool. Aber Leute, 1.000 Dollar, es ist, da kann ich in der Karibik hocken. Naja, gut, also über diese Preise, ich komme da nicht drüber weg, aber gut. Und am Sonntag waren wir dann, da war leider Regen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, gut, wir fahren nach Woodbury Common in das Outlet da, machen ein bisschen Shoppen. Und weil ich mir für meinen Geburtstag auch was kaufen wollte. Und dann fahren wir halt wieder zurück. Aber wir nutzen halt den Tag, weil eben eine Stunde wieder südlich, eben nach Woodbury, war das Wetter halt viel besser. Und dann sind wir eine wunderschöne Straße entlang gefahren. Die ging so bergab, also so in den Hügeln. Und da war natürlich, rechts ging so ein Abgrund runter und überall Bäume und Felsen und richtig schön idyllisch, wie wenn man es halt so aus Bayern so kennt, ne? Oder aus Italien oder Österreich. Also richtig schön und tolles Spiel von Farben mit den Bäumen. Und dann sind wir also da runtergefahren. Aber es war schon so ein bisschen wild, weil da gab es halt keine Linien auf der Fahrbahn und es war halt sehr eng und manchmal, wenn jemand hochgefahren ist, musste man halt so manövrieren und so. Und dann auch so typisch, gell, da war dann so ein Eck, wo man so schönen Ausblick hatte, dann sind die Leute einfach stehen geblieben mit dem Auto, mitten auf der Straße und die sind ausgestiegen und haben Bilder und Fotos gemacht. Lebensgefährlich. Aber das war halt super, super schön und total idyllisch. Dann sind wir dann nach Woodbury gefahren. Also Woodbury generell kann ich empfehlen, vielleicht fürs zweite oder dritte Mal besuchen hier oder wenn du mal länger da bist, weil es ist halt schon eine Reise. Man kann da auch mit dem Bus hinfahren. Man muss wirklich einen ganzen Tag dort verbringen. Du, wir haben nur so ein bisschen uns ein paar spezielle Läden ausgesucht und wir waren da 5 Stunden. Das ist gar kein Problem. Und es gibt wirklich alles von Luxus, Prada, Chanel, Montclair, alles. Yves Saint Laurent. Bis hin zu halt Nike, Adidas, Gap, Ugg. Also es gibt alles. Und ich versuche aber dort meistens, also ich finde es immer besser, wenn man nichts Spezielles sucht, dann finde ich meistens mehr. Wenn ich was Spezielles suche, dann klappt es meistens nicht. Ich habe auch jetzt nicht so die große Ausbeute gehabt, so ein bisschen halt. Ich habe mir Nike-Turnschuhe gekauft, die ich lustigerweise öfters schon gesehen habe an Leuten und mir immer gedacht habe, boah, die sind echt cool. Und prompt standen die da, 100 Dollar normal und die waren dann auf 70. Und dann, was habe ich noch? Dann habe ich halt so ganz einfach bei Banana Republic so Pullover, so einmal braun und einmal dunkelblau und so ganz einfache T-Shirts, halt so Basics, gell? Die man halt gut gebrauchen kann, wo man aber nicht so viel Geld ausgeben will. Ich meine, ich fand es immer noch teuer, aber okay. Und was noch? Was habe ich noch? Nee, ich glaube, das war es sogar. Es war wirklich keine gute Ausbeute. Ich wollte eigentlich auch Winterschuhe, habe aber nichts gefunden. Der Mike hat eigentlich was Cooles gefunden bei Rees. Das ist eine britische Firma. Der hat coole Korthose in hellgrau für die Arbeit und einen sehr guten Pullover. Ja, ach ja, mei. Und dann ist es wieder, das ist typisch uns, wir. Gute Schokolade finden hier ja ein bisschen schwierig und es gibt ja Lederach, vielleicht kennt ihr die, das sind Schweizer. Die gibt es hier auch in Manhattan ein paar Mal und manchmal gönnen wir uns dort eben Schokolade, weil die ist halt so saugut, aber halt auch sehr teuer. Und wir zwei natürlich, ui, guck mal, ein Lederach Laden, da gehen wir jetzt rein, da ist die Schokolade ja dann auch günstiger. Und wir dann so, ja, wir nehmen das und wir nehmen das und wir nehmen das und ach, das ist ja toll und das. Und dann wollen wir bezahlen. Und dann sage ich noch, ist es hier jetzt denn eigentlich auch günstiger? Und die so, naja, eigentlich nur diese abgepackten Sachen da drüben. Und ich so, oh, okay. Und dann sagt die, 60 Dollar. So, ich glaube, der Mike wäre beinahe in Unmacht gefallen. Ich dachte mir nur so, ja, 60 Dollar. 10 Dollar mehr und das sind meine Nike-Turnschuhe. ja, kann man sich jetzt entscheiden, will ich Turnschuhe oder will ich Schokolade? Also Wahnsinn, ey, wir waren beide so geschockt. Wir haben die sehr langsam und sehr genüsslich gegessen, die Schokolade. Naja, so viel dann dazu. Da haben wir kurz mit den Ohren geschlackert. Ja, aber die haben übrigens auch Adventskalender. Gute Schokoladen-Adventskalender sind hier so schwer zu finden. Und bei denen habe ich dann einen gefunden, den habe ich mir dann gleich gekauft. Für diesen Dezember. Ganz wichtig. Genau, auf jeden Fall, dann waren wir da dort, dann waren wir noch super lecker essen auf dem Rückweg. Total leckeres Farm-to-Table-Pasta-Restaurant. Und dann sagt der Mike noch, ja, also auf dem Rückweg hoffe ich halt nur nicht, dass wir diese eine Straße wieder zurückfahren müssen. Und ich so, nee, das sieht nicht so aus. Google Maps, glaube ich, schickt uns anders. Und 30 Minuten später sagt er, du, das ist die Straße. Ich so, scheiße, nee. Es ist stockdunkel. Wir sehen gar nichts. Keine Markierungen auf der Straße, keine Lampen. Und übrigens, diese Straße ist von November bis April geschlossen. Wegen Schnee und weil es zu gefährlich ist. Und dann Nebel, weiß wie eine Wand. Wir haben fast nichts gesehen. Ein Meter vor uns, mehr haben wir nicht gesehen. Ich so, du musst umdrehen. Wir können hier nicht hochfahren. Das ist ja lebensgefährlich. Also ja, wie soll ich jetzt hier umdrehen? Das sieht so, wie eng das hier ist. Wir müssen da jetzt durch. Und dann haben wir zwei Autos hinter uns gesehen und dachten uns, naja gut, zumindest sind wir nicht alleine. Das heißt, wir können jetzt zumindest da langsam hochtuckern und haben halt zwei Autos hinter uns. Jetzt fängt der da draußen das... Nee, ne? Das ist mein Glück. Das ist mein Glück. Jetzt fängt der da draußen an zu hubern, zu staubsaugen. Hört ihr das? Da kann man doch keinen Podcast aufnehmen. Also das verstehe ich übrigens auch nicht, warum in Wohnhäusern Teppich im Flur ist. Das habe ich schon mal erwähnt. Und der macht es jedes Mal zu den beschissensten Momenten. Jetzt ist er wieder leise. Na gut, ich probiere es. Also, auf jeden Fall, also diese Straße. Dann dachten wir, gut, wir sind nicht alleine. Dann sind wir also da hochgetuckert. Ich war wirklich nervös. Ich dachte mir so, boah, wenn wir da einmal irgendwie nicht richtig aufpassen, dann segelst du ja da diese Klippe da runter. Naja, dann habe ich gesagt, also ich gucke jetzt auf Google Maps genau, wie die Straße läuft und sage dir immer leicht rechts, leicht links, na so. Dann habe ich gesagt, ich habe an meinen Fahrschullehrer gedacht. Der hat damals zu mir gesagt, weil zu meinem Dorf, wo meine Eltern wohnen, ist auch so eine Straße durch den Wald. Und der hat immer gesagt, Susi, wenn Nebel ist, du musst immer auf die Außenkante der Straße gucken, rechts, und dich da lang entlanghangeln. Und das habe ich zu Mike gesagt und habe ich gesagt, guck einfach auf den Felsen und auf den rechten Straßenrand und versuch immer so den Fels so zu umschließen beim Fahren. Also wir sind da irgendwie mit 10 Stundenkilometer hochgetuckert. Ich mich vorne festgehalten im Jeep. Hab gesagt, so leicht rechts, leicht, hey, jetzt kommt eine Linkskurve ganz leicht. Achtung, stopp, stopp, jetzt kommt so eine komische Brücke und so. Nein. Also es war wirklich grenzwertig, muss ich echt sagen. Und dann sagt der arme Mike, ich muss auf Toilette. Ich so, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Er so, doch. Ich glaube, mein Bauch geht's nicht gut. Irgendwie rumort's da. Ich so, oh nein. Ich dachte mir so, was soll das hier? Dann habe ich gesagt, du kannst du noch durchhalten? Ja, jetzt probieren wir es mal. Wie lange ist es denn noch? Und ich so, ja, noch 10 Minuten. Er so, oh Gott. Also dann sind wir da weitergetuckert und ich dann immer so, noch 8 Minuten, noch 7 Minuten und so. Und er hat es tatsächlich geschafft. Wir haben schon überlegt, wie das dann wäre, was man dann macht, ne? Naja, in meinem Notfall musst du halt in den Wald gehen. Aber er hat es geschafft. Der Arme, der hat mir so leid getan. Der Arme musste sich auf seinen Körper konzentrieren, ja, dass er irgendwie seinen Magen in den Griff hält und diese Dings da hochfahren. Also das war wirklich ein Abenteuer und echt grenzwertig. Also das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ja, aber genau. Also das war so ein bisschen das Wochenende. Es war wirklich total schön. Und am Montag, da war hier Feiertag, Columbus Day. Weiß ich gar nicht, das darf man jetzt wieder nicht mehr sagen, glaube ich. Das ist jetzt Indigenous People Day oder was? Ach, ich blicke schon gar nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Was man sagen darf und was nicht, ich weiß es schon nicht mehr. Also es war mal Columbus Day, weil der das hier am 12. Oktober übrigens, an meinem Geburtstag, hat Columbus hier die Amerika entdeckt, hat natürlich aber die Leute alle irgendwie exploited, natürlich. Ich meine, das haben ja viele früher gemacht, ne? Genau, also jetzt glaube ich, aber am selben Tag ist auch noch eine Italian Parade Also ich blicke irgendwie auch nicht so ganz durch, was alles an einem Tag ist. Und naja, auf jeden Fall war ein Feiertag. Naja. Und dann waren wir irgendwie noch da ein bisschen unterwegs und haben ein paar Städtchen angeguckt und sind dann langsam zurückgetuckert. Also es war wirklich schön, es hat gut getan, mal aus der Stadt rauszukommen. Und wir wollen das jetzt wirklich mal ein bisschen öfters machen. Und dann nehmen wir uns halt einfach einen Mietwagen. Das ist ja gar nicht so teuer. Genau. Also, das war auf jeden Fall unser kleiner Wochenendtrip. Und dann noch eine kleine Sache. Ich hatte euch, glaube ich, erzählt auf Instagram, dass ich mir für dieses Lebensjahr ein Wort überlegt habe. Und zwar hat mich die Jana da drauf gebracht. Die macht es nämlich immer für jedes Jahr, also für ab Neujahr, dass sie sich ein Wort überlegt hat. Und ich fand das immer total schön, die Ideen. Da habe ich mir gedacht, ja, für das neue Geburtsjahr, also Lebensjahr, überlege ich mir auch ein Wort. Dieses Wort hat lustigerweise irgendwie wirklich ganz schön schon Wichtigkeit für mich. Echt interessant. Und einige von euch haben mich auch gefragt, ob ich das Wort nicht teilen würde. Und ich habe mir gedacht, ich teile es mit euch, weil warum nicht? Es wird mich ja eh ein Jahr lang begleiten, von daher. Und ich finde, es ist wirklich auch für dich echt eine coole Idee, fürs neue Lebensjahr oder ab Januar sich ein Wort zu überlegen, an das man sich immer wieder mal festhält. So, und mein Wort lautet Hingabe. Ja, ich gebe mich mehr dem Leben hin. Ich versuche nicht mehr alles zu kontrollieren. Ich gebe mein Bestes oder versuche mein Bestes und lasse dann aber los. Und das ist schon, ich muss das schon sehr üben, muss ich sagen. Und ich habe das deswegen gewählt, weil ich im Urlaub im Sommer in Griechenland habe ich das Buch gelesen, Hingabe, im Englischen The Surrender Project, habe ich euch ja erzählt. Jetzt habe ich dieses Wort gewählt und ich muss sagen, ich bin fleißig am Üben. Genau. Das ist mein Wort für das neue Lebensjahr. Eine sehr lustige Sache übrigens hier in Amerika ist auch, dass wenn eine Wahl ansteht, dann tun die Leute Wahlplakate in ihren Garten stellen. Also es sind so kleine Aufsteller und die stellen sie dann in ihren Garten rein und dann sagen sie damit, wen sie wählen. Also entweder steht da zum Beispiel Trump Vance oder da ist ein Plakat, ein Aufsteller mit dem Ding Harris Walz. Und ich finde das irgendwie beunruhigend. Ich finde das jedes Mal irgendwie verstörend. Stell dir mal vor, du würdest jetzt zu Hause bei dir im Garten oder an deinem Fenster ein Schild anbringen und würdest sagen SPD, CDU, AfD. Das ist doch total seltsam. Also ich finde das irgendwie, ich finde das skurril. Aber ich weiß auch nicht, man fährt dann so durch die Nachbarschaften, guckt sich die Häuser an und dann stehen da immer diese ganzen Wahlschilder. Also das ist irgendwie wie so Wahlpropaganda im Garten und in manchen Nachbarschaften ist es wirklich total unterschiedlich. Da wechselt sich das ständig ab. Und in manchen ist es dann irgendwie so, dass es eher Harris ist, in anderen ist es eher Trump. Also das finde ich das seltsam. Ja, die Wahl steht vor der Tür. Der Mike hat jetzt vor ein paar Tagen sich online registriert, um zu wählen. Seine erste Wahl in Amerika. Ja, naja, ich sage dazu weiter nichts. Aber auf jeden Fall, das Lustige ist, wann ist diese Wahl? An einem Donnerstag. Nein, Dienstag. Was, jetzt ein Donnerstag oder ein Dienstag? Jetzt muss ich gleich mal nachschauen. Also das Lustige ist ja, dass hier diese Wahlen nie an einem Wochenende sind, sondern die sind immer unter der Woche. Und da gibt es auch viele Stimmen, die halt sagen, das ist ja wie Boykott. Ja, weil wie viele Leute können denn wirklich wählen gehen? Die müssen ja auf die Arbeit. Und deswegen sind diese Wahllokale ja immer so krass überfüllt und deswegen sind da immer so lange Schlangen dann, weil halt alle irgendwie zu derselben Zeit kommen, entweder in der Mittagspause oder am Abend nach der Arbeit. Und deswegen ist natürlich auch die Briefwahl, die bei uns total normal ist, ist halt hier jetzt immer mehr im Kommen, weil die Leute einfach keine Zeit haben. Ne? Also genau, 5. November ist ein Dienstag. Das ist sowas von absurd, das wird es bei uns nicht geben, aber gut. Und dann ist es auch spannend, der konnte sich da so leicht registrieren und der musste irgendwie nur seine Sozialversicherungsnummer angeben und das war's. Also, Das ist ja auch viel Gemunkel hier übrigens, dass diese Art zu wählen so ein bisschen seltsam ist. Also ich habe jetzt noch mal geguckt, auch in Kalifornien ist es wohl auch so, dass wenn du schon mal gewählt hast, musst du keinen Personalausweis vorlegen, wenn du kommst. Also ja, also es ist alles so ein bisschen seltsam und deswegen glaube ich, kommt auch immer wieder dieses Ding dann auf, dass es heißt, die Wahl ist fake, die ist nicht ehrlich, die ist nicht richtig. Das liegt daran, weil eigentlich gar kein richtiges System da ist. Die haben ja hier auch keine Meldepflicht übrigens, wie bei uns. Das heißt, wenn du irgendwie beweisen willst, dass du hier wohnst, musst du halt irgendwelche Rechnungen mitbringen, wie Elektrizität oder Strom, mit deiner Adresse drauf, aber du musst dich hier nirgendwo an- und abmelden. Deswegen ist es natürlich alles so ein bisschen dezentralisiert und deswegen, glaube ich, schwierig, na, mit dieser Wahl. Und ja, also es ist alles so ein bisschen seltsam. Ja, und ich glaube, deswegen kommt eben immer das auf, so da ist was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und weil ich frage mich dann zum Beispiel, ich habe zu Mike gesagt, was ist, wenn ich jetzt mich da eintragen würde als Wähler? Mit meiner Sozialversicherungsnummer, würden die überhaupt nachschauen, ob ich jetzt wirklich irgendwie eben nur Green Card Holder bin oder ob ich wirklich auch amerikanischer Staatsbürger bin? Wer prüft das denn? Also ich weiß auch nicht genau, wie das läuft. Naja, auf jeden Fall kann ich euch eine Sache sicher sagen. Egal, wer gewinnt, die andere Seite wird sagen, es war gefälscht. Und ich glaube, dieses Mal wird so sein, dass es egal ist, wer gewinnt. Die andere Seite wird definitiv sagen, es ist falsch. Und ich kann euch noch eine Sache erzählen. Wir hören beide sehr oft von Menschen Folgendes. Die fühlen sich verarscht von den Demokraten wegen dieser Biden-Nummer. Diese Biden-Nummer hängt den Leuten, glaube ich, drin. Kann ich irgendwie verstehen, weil sie sich verarscht fühlen und es wurde ihnen vorgegaukelt, dass da ein Mensch ist, der Präsident ist. Und es wurde so getan, als wäre der tippitoppi und er ist es halt überhaupt nicht gewesen. Und das hat viele, glaube ich, richtig krass verärgert. Dass man so hingestellt wurde, als wäre man zu blöd und würde das nicht schnallen. Und dann so schnell, ach nee, irgendwie geht doch nicht, ja dann schiebt man jetzt die Harris vor. Also ich glaube, dieses ganze Prozedere war so unklug. Das hat viele, es stößt es denen auf. Und ich glaube, viele gehen gar nicht wählen oder machen eine Protestwahl. Das ist so das, was wir so mitbekommen. Genau. Also, das war auch wirklich nicht schlau. Aber gut, was ist jetzt wieder? Naja. Genau, also ich bin gespannt. Es ist hier alles sehr ruhig, finde ich. Ich habe das Gefühl, es war letztes Mal viel schlimmer. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen nicht drüber reden, halten sich zurück. Die Leute sind sehr, ja, das Thema wird nicht angesprochen. Ich glaube, es kostet vielen Menschen auch wahnsinnig viel Energie, die man nicht aufbringen will. Ja, aber es wird, glaube ich, ich kann es gerade gar nicht einschätzen und ich glaube, alles ist möglich, ehrlich gesagt. Aber wir werden es ja erleben, ne? Genau. Ach, und übrigens, heute Morgen habe ich noch was Interessantes gelesen. Und zwar von Pew Research. Das ist so eine Organisation, die ganz viel Umfragen macht. Die waren, glaube ich, leider in den letzten Jahren mit der Wahl immer oft daneben gelegen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Leute öffentlich nie sagen, wen sie wählen. Aber da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil da wurden die Leute gefragt, die Wähler, wie das jetzt ist mit diesen Immigranten. Einmal legale und illegale Immigranten. Und was glauben die Leute? Das fand ich sehr lustig, weil ich meine, ich bin ja legaler Immigrant. Also ich bin ja damit drin, ne? So, also pass auf, dass ich das jetzt richtig sage. Undocumented Immigrants, das sind also Immigranten, die keine legalen Dokumente haben. Da glaubt die Mehrheit der registrierten Wähler, dass 75% von diesen Leuten, 75%, so ist es, 75% der Wähler glauben, dass illegale Immigranten Jobs machen, die die Amis nicht machen wollen. Ja, klingt ja logisch, ne? Und 22% sagen, die nehmen einen Job weg von einem Amerikaner. So, das Interessante ist jetzt, die eher Harris supporten, sind 90% der Meinung, dass illegale Immigranten Jobs machen, die die Amis nicht machen wollen. Und von den Trump-Supporters sind es 59%, die das glauben. Also anscheinend denken Trump-Supporter eher, 37%, dass die jetzt auch einen Job nehmen von einem Ami. Was ja eigentlich gar nicht geht. Weil wenn ich keine legalen Dokumente habe, dann kann ich eigentlich bestimmte Jobs gar nicht machen. Sehr logisch, ne? Also das ist so ein bisschen, naja. Und bei den legalen Immigranten, also jemand wie ich, da denken die Wähler, dass 61% Jobs machen, die die Amis nicht wollen. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Weil wenn ich legal hier bin, kann ich ja alle Jobs machen, so ungefähr. Wenn ich die Ausbildung dazu habe. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Harris-Supporter machen aus, sagen, dass 70% von legalen Immigranten Jobs haben, die der Ami nicht will. Und bei den Trump-Supportern sind es 52%. Also es ist irgendwie interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei denen nicht so ganz angekommen ist. Also sagen wir mal so, wenn ich illegal hierher komme, dann muss ich ja, sage ich mal, zum Beispiel Gartenarbeit oder in der Fabrik irgendwo arbeiten. Also irgendwelche Jobs machen, wo ich nicht beweisen muss, dass ich einen legalen Status hier habe. Und das sind doch automatisch meistens natürlich die Jobs, die die Amis nicht machen wollen. Also das finde ich jetzt alles ein bisschen, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Also, ja. Und mich wundert das, dass so viele Leute denken, wenn ich legal hier bin, mache ich einen Job, den der Ami nicht will. Ich glaube, die denken da immer nur gleich an, also an so Immigration denken, glaube ich, viele Amerikaner eher an so eben dieses ganze Mexikaner und solche Leute. Das unterstelle ich denen jetzt einfach mal. Ich glaube, viele denken nicht an andere internationale Immigranten, die halt aus Europa, aus Asien und hierher kommen und die einfach auch natürlich sehr gut ausgebildet sind. Und jetzt habe ich mal kurz geguckt, das hat mich jetzt mal kurz interessiert. Mensch, es wird hier richtig politisch heute, du. Naja. Wir klären uns einfach nochmal auf, bevor die Wahl kommt jetzt hier, ne? Also, ich habe gedacht, wie viele Leute in Amerika haben denn eigentlich eine Green Card? Und das sind viel weniger, als ich dachte. Ich habe vielleicht gedacht, das sind so, weiß ich nicht, ich dachte jetzt schon so 30 Millionen oder so. Es sind nur 12,7 Millionen, die eine Green Card haben. Das finde ich jetzt krass. Und die meisten sind aus Mexiko, Indien, China und Philippinen. Interessant. Aber natürlich ist es so, dass die meisten, ja, wahrscheinlich ist die Zahl deswegen so niedrig, weil viele, die eine Green Card haben, natürlich nach einiger Zeit, nach 5 Jahren kannst du ja auf jeden Fall dich für eine Staatsbürgerschaft anmelden und dann machen die das natürlich. Das heißt, der Status ist ja nicht lange, der Status verändert sich ja. Und was ich jetzt sehr schockierend finde, was glaubt ihr denn, wie viele Millionen Menschen sind hier für ein Work Visa, also für eine Arbeitserlaubnis? Das heißt, die sind ja meistens nur 2 bis 4, 5 Jahre hier und müssen dann wieder gehen. Das sind die, die ein Arbeitsvisum haben, das sich nicht auf eine Green Card umsetzen lässt. Ungefähr in 23 waren es 1 Million. Das finde ich fein nicht viel. Das hätte ich gedacht, dass das viel mehr sind. Aber die sind wahrscheinlich alle in diesen Ballungsräumen, auch New York, LA und so. Naja, spannend. Also das Lustige ist, ja, wenn man sich mit diesen Zahlen mal nicht beschäftigt, dann weiß man eigentlich gar nicht so viel. Und es ist immer so eine Story, die da erzählt wird von, es geht immer nur um die Illegalen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ach so, jetzt könnte ich mal gucken, wie viel man glaubt, dass illegal hier sind. Jetzt pass mal auf. Wow, okay, das ist jetzt wirklich überraschend, muss ich sagen. Jetzt pass mal auf. Also, was haben wir gesagt? 12,7 Millionen sind angeblich auf einer Green Card hier. 12,7. 11 Millionen sind unauthorized, also ohne legale Papiere. Boah, das ist jetzt viel, finde ich. Ich finde, das ist richtig viel. Und das ist jetzt, die Quelle ist jetzt Homeland Security, also es ist eine ziemlich gute Quelle, würde ich mal sagen. vorwiegend Mexiko, klar. Und Südamerika, Zentralamerika, Asien. Krass. Und 8,3 Millionen undokumentierte Immigranten sind in der Arbeitswelt und arbeiten praktisch ohne legale Dokumente. Das ist krass. Ja, das ist doch auch scheiße, oder? Wenn du in so einem Land bist hier und dann baust du hier dein Leben auf, aber hast nie irgendwie wirklich das öffentliche Recht, hier wirklich zu sein. Das ist schon auch krass, finde ich. Ah, ja, ja, ja. Naja, schwieriges Thema, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, da haben wir jetzt wieder was gelernt. Ja. Mensch, so viel politisch wollte ich jetzt heute eigentlich gar nicht sagen. Aber du, die Wahl steht vor der Tür und irgendwie ist mir das heute mit diesem Immigrantending da untergekommen. Naja, ist auch mal interessant. Jetzt wissen wir das. Weiß ich auch mehr. Ja, sind wir wieder aufgeklärt. Dann habe ich jetzt noch eine lustige Story. Und zwar, das ist wieder so typisch für hier. Der Mike und ich sind an einem Samstagmorgen ziemlich früh, es war glaube ich vor 8 Uhr, wir haben uns einen Bagel geholt, sind da so entlang gelaufen, die Straße hier. Und dann hupt da jemand auf der Straße und schreit aus dem Fenster raus. Und wir dachten uns, hä, meint die jetzt uns oder was? Und wir gucken so rüber und tatsächlich, sie hat uns gerufen und gewunken, ist rechts rangefahren. Von einer älteren Dame und sie meinte, ah, könnt ihr mir helfen? Mein Telefon ist im Auto irgendwo hingefallen und ich kann es nicht finden. Ich habe noch ein anderes Telefon, aber da ist der Akku leer und ich habe kein Ladekabel dabei. Ich brauche mein anderes Telefon und ich kann es nicht finden. Könnt ihr mich anrufen? Da dachte ich mir, das ist so typisch jetzt hier wieder. Und da meinte sie, okay, gib mir mal deine Nummer und so, hat die Nummer und hat angerufen. Das war so lustig. Jetzt hatte sie ihr Telefon natürlich mit dem Radio verbunden und jetzt hat jedes Mal ihr Radio geklingelt. Also der Klingelton war im ganzen Auto voll laut, aber sie konnte natürlich dadurch nicht orten, wo das Telefon im Auto lag. Und dann meinst du, ja, du musst die Verbindung kappen, weil du hörst ja sonst nicht, wo es liegt. Ah ja, ja, stimmt, stimmt. Also dann hat sie die Verbindung gekappt und dann war dann so, unterm Sitz hat es geklingelt. Und dann ist die ihr ständig unter das Auto drunter geklettert und unter den Sitz und hat geguckt und so. Und sie so, na, fast, ruf nochmal an. Und dann Mike wieder angerufen. Das war wie so eine Autoschnitzeljagd, du. Also suche das Telefon im Auto. Und sie hat es tatsächlich gefunden und es ist unter den Sitz drunter gerutscht. Es war so lustig. Und sie so, ah, tausend Dank, das war jetzt super, danke, dass ihr mir geholfen habt und ah, schönen Tag noch. Und also es war so ein netter Moment, wir haben so gelacht und sie war so happy. Ja, ah, das war wieder so ein typischer New York City Moment, echt. Ja, nächste Woche steht hier Halloween an. Wenn es nicht in Strömen regnet, habe ich überlegt, dass ich mal zu der Halloween-Parade gehe und mir das mal anschaue endlich. Und ich wollte noch mal ein bisschen gucken, ob ich noch ein paar coole Häuser und so sehe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dieses Jahr so ein bisschen weniger. Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen entspannter mit der ganzen Deko. Mal schauen, wie das so ist. Übrigens habe ich einen interessanten Artikel noch gelesen, warum Leute es lieben, sich Horrorfilme anzugucken oder in so Haunted Houses und so zu gehen. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Also ich mag einen guten Thriller, aber so Horror und Scary Stuff, ich hasse das ja. Ich mag das ja überhaupt nicht. Und Studien haben jetzt rausgefunden, das finde ich sehr lustig, die Leute mögen das, weil dieser Urinstinkt getriggert wird von, man hat Angst, es geht um Überleben praktisch. Das wird alles im Körper und im Gehirn getriggert und man spürt es, ohne dass eine echte Gefahr ist. Und das finden die Leute cool. Also ich finde das überhaupt nicht cool. Aber und es tut oft Panik und Anxiety, die man so im Leben hat, so ein bisschen ausspülen. Weil man ja weiß, es ist fake. Also man hat nur Angst, weil es gemacht ist und nicht in echt. Und das finden viele Leute irgendwie gut. Das finde ich irgendwie lustig. Ja. Also genau, jetzt werden wieder überall Horrorfilme gezeigt und Haunted Houses und so. Und Jimmy Fallon hat dieses Jahr in New York City auch so ein Haunted Studio, wo man hingehen kann. Der macht ja immer jedes Jahr so ein scary Haunted House Ding mit irgendeinem Popstar und das ist immer so lustig. Ja, genau. Also vielleicht kaufe ich auch noch einen Kürbis am Wochenende. Das könnte ich eigentlich mal machen noch. Das ist eigentlich schon immer lustig. Und das ist ganz viel schwieriger, als man denkt übrigens, weil diese großen Kürbisse, die sind so stabil und so dick, das ist gar nicht so einfach. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Und jetzt zum Abschluss wollte ich euch noch was mitteilen. Und zwar haltet ein bisschen Ausschau die nächsten 2-3 Wochen. Ich habe ein paar Sachen kreiert, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Und genau, ich verrate jetzt mal noch nicht so viel. Das eine wird eine kleine Überraschung, die ich euch kostenlos schenke und die ihr für euch benutzen könnt. Und das zweite ist ein New York City Mindset Kurs, den ich anbieten werde, weil ich da mit vielen von euch immer so auch drüber schreibe und so. Und es ist ja schon noch immer Thema, finde ich. Und ich finde es ja auch immer total spannend. Und darüber geht ja auch mein Buch, das auch dieses Jahr noch fertig wird übrigens. Wie ist die Einstellung von New Yorkern? Was habe ich hier gelernt? Was kann man hier lernen? Es ist natürlich immer eine Balance, ist ja ganz klar. Aber ich finde, wie ihr auch mir rückgemeldet habt, dieses Gefühl, das New York City einem gibt, das macht ja was mit einem. Und wir sind ja alle so fasziniert von dieser Stadt hier, dass das einfach uns total inspiriert, irgendwie antriggert. Also das macht ja was mit uns. Und das sind gewisse Attribute, die die New Yorker haben, wie sie ihr Leben gestalten. Und ich finde, da kann man wahnsinnig viel lernen. Und ich habe mir jetzt eben überlegt, dass ich da einen kleinen Minikurs dazu anbiete. Der wird 4 Wochen gehen. Und wir machen jede Woche eine Live-Session zusammen, wo ich euch ein Thema nahebringe und euch über ein Thema erzählen werde und wie ihr dieses Thema bei euch zu Hause im Alltag integrieren könnt. Ich habe da jetzt schon länger drüber nachgedacht und auch Lust drauf. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich es mache. Also haltet Ausschau danach, wenn ihr darauf Lust habt. Und und dann tauchen wir ein bisschen zusammen ein in dieses New York City-Gefühl, in die New York City-Energie, was sie mit einem macht und was wir von dieser Stadt und den Menschen lernen können. Das ist richtig viel, was wir lernen können. Und ich finde, es ist eine super Inspiration. Also, aber das werde ich euch jetzt alles nach und nach mitteilen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Liebe Grüße an euch alle. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Herbst. Macht es euch schön und kuschelig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao aus Brooklyn.